Guten Morgen, ich darf euch mit dem heutigen Predigttext Philipper 4, die Verse 6 bis 12, die Philipper 4, 6 bis 12 einmal vorlesen. I've met the author of my story, das ging mir eben noch durch den Kopf. Ne? Paulus hat auch den Author seiner Story getroffen. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Amen.
Die heutige Predigt trägt den Titel Innerer Friede trotz äußerer Umstände. Und da geht es um eine Verheißung Gottes, die schon etwas mit uns zu tun hat, die schon irgendwie an etwas geknüpft ist. Denn ihr wisst das selber, innerer Friede, das wünschen sich viele von uns, gerade in jetzigen Zeiten, wo die Welt nicht so friedlich aussieht, wo auch der Ton unter den Politikern ziemlich rau ist. Und manchmal schauen wir uns das an und das sorgt für so einen inneren Unfrieden in uns und so eine innere Unruhe und so echte lähmende Sorgen. Und deswegen finde ich dieses Thema ganz relevant, zu fragen, wie können wir denn als Menschen, die zu Gott gehören, wie können wir inneren Frieden bei ihm finden? Und ich habe euch drei Punkte aus dem Text mitgebracht. Als erstes möchte ich darüber sprechen, den Charakter dieses Friedens. Dann als nächstes über die Wege zu diesem Frieden. Das ist für uns natürlich besonders relevant. Und als drittes über das Geheimnis des Friedens. Es geht los mit dem Charakter des Friedens. Was ist das Gegenteil von Frieden? Das Gegenteil von Frieden ist eigentlich Angst und Sorge. Und wenn Paulus hier über Sorge spricht, wenn er sagt, sorgt euch um nichts, dann meint er nicht so die normale Sorge um meine Kinder, dass ich für meine Kinder sorge. Also es geht hier nicht um Anteilnahme oder um Fürsorge, sondern es geht um diese innere Zerrissenheit, diese Sorge, die mich innerlich zerreißt, diese Angst, diese lähmende Angst, die da bleibt und die nicht weggeht. Und Paulus sagt das hier so, sorgt euch um nichts. Ja, wie machen wir das, wenn wir irgendwie klarkommen wollen mit unseren Sorgen, wenn wir etwas mehr innere Ruhe haben wollen? Viele Menschen in Hamburg gehen zum Therapeuten zum Beispiel, was ja auch eine gute Sache ist. Und oder wir haben ja auch einen Psychologiestudenten unter uns. Ja, wenn die Sorgen dann so ganz stark sind oder wirklich diese krankhafte Angst ist, ja, dann nimmt man irgendwelche Pillen, irgendwelche Medikamente. Und Paulus sagt hier in diesem Text, er sagt was ganz Interessantes. Er sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein, wie es mir auch geht. Ob ich wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Also Paulus sagt hier in diesem Text, und das macht mir wirklich Mut, er sagt hier, ich habe das gelernt. Ich bin nicht von Natur aus so. Ich bin nicht von Natur aus so ein sorgloser Typ. Ja, ich bin einfach so, das ist mein Charakter. Ich komme halt gut klar mit den schwierigen Situationen des Lebens. Ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen. Ich lasse mein Glück, meinen Frieden nicht zerstören. Er sagt, ich habe es gelernt. Wenn wir uns Paulus' Leben anschauen, Ich weiß, unser Leben ist auch nicht einfach. Wir haben auch Rechnungen zu bezahlen. Wir müssen irgendwie unsere gute Laune aufrechterhalten. Wenn wir eine Familie haben, müssen wir uns um die sorgen. Wir haben unsere Jobs. Wir haben so vieles, was uns natürlich Sorge bereitet und was unser Leben schwer macht. Aber wenn wir uns Paulus anschauen, da war er in der Situation, als er den Philipperbrief geschrieben hat, da war er im Gefängnis. Und er wartete auf seinen Prozess vor dem Kaiser. Und dieser Prozess konnte so ausgehen, dass er zum Tod verurteilt wird. Und er sagt, ach, und ich mache mir keine, ich habe diesen Frieden, macht ihr euch auch keine Sorgen. Und dann sagt er, ich habe es gelernt. Also, und das macht mir Mut, denn das zeigt, wir können es auch lernen. Wir können es auch lernen. Es ist nicht automatisch da, aber wir können es lernen, diesen inneren Frieden bei Gott zu finden. Und er sagt noch etwas Zweites, was auch wichtig ist für diesen Charakter des Friedens. Er sagt nämlich, der Friede Gottes wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Und dieses Wort bewahren ist hier ganz entscheidend, weil dieses griechische Wort, was im griechischen Urtext steht, das ist so ein Wort, bewahren, aus der Militärsprache. Also es bedeutet so viel, dass ein Heer, viele Soldaten um eine Stadt herumstehen und diese Stadt beschützen. Und das müsst ihr euch vorstellen. Du stehst auf der Stadtmauer und schaust hinaus und siehst das feindliche Heer herantürmen. Und das macht natürlich Angst, das bereitet Sorge, existenzielle Sorge. Aber wenn da ein Heer steht um deine Stadt herum und bewahrt diese Stadt, dann kannst du nachts ruhig schlafen. Und das meint Paulus hier. Dieser Friede Gottes, das ist nicht einfach so ein Ausblenden der negativen Gedanken, so wie wir es heutzutage hören. Ja, wenn du so viel Sorge hast im Leben, wenn dieser Friede weg ist, dann schieb doch einfach diese schlechten Gedanken weg. Denk einfach nicht dran. Denk nicht so negativ. Mach dir positive Gedanken. Denk nicht an das Schlechte. Blende es einfach aus. Aber Paulus spricht hier über einen Frieden, der kann das Schlechte, das Negative ertragen. Und dieser Friede ist trotzdem da, wie so ein Schutz innerlich. Der sieht das Schlechte und trotzdem ist dieser Friede da. Paulus spricht hier von diesem Gott des Friedens. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Da ist eine Kraft, die uns das Schlechte nicht ausblenden lässt, aber dieser Friede bewahrt uns. Das finde ich stark. Also lasst uns mal schauen, wie diese Wege zum Frieden aussehen. Und ja, wie gesagt, Paulus war so ein Mensch, der wirklich, also ich meine, wenn wir am Meer stehen und wir sehen da die Felsen und es ist gerade Sturm, so wie es Sturm war im Leben von Paulus und diese Wassermassen schlagen gegen die Felsen gegen. Manchmal, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr da steht und seht dann diese nächste Welle auf die Felsen zukommen und du siehst den Felsen einfach verschwinden und denkst, ja, das war's. Und dann zieht sich das Wasser zurück und der Felsen ist immer noch da. Und Paulus war so ein Felsen. Welle um Welle hat auf ihn eingeschlagen. Er wurde gesteinigt, er wurde verfolgt, er wurde runtergemacht. Und er blieb standhaft, er behielt diesen Frieden und er erklärt uns, wie das geht. Also die Wege des Friedens. Die Wege des Friedens, dazu drei Dinge, die ich ganz wichtig finde. Ich möchte sprechen über das Denken, über das Danken und über das Lieben. Und anfangen tue ich mit dem Denken. Wie kommen wir eigentlich dahin? Paulus schreibt hier, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, darüber denkt nach. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein, so als Folge. Und wenn wir das so lesen, wenn wir das so hören, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, dann denken wir vielleicht auf den ersten Blick, ja, er meint, halt zum Beispiel, wenn wir gerne Filme gucken, Hans Werner, dann halt eher sowas gucken wie Heidi oder Unsere kleine Farm als jetzt irgendwelche brutalen Actionfilme. Ja, dann können wir natürlich ruhig schlafen. Aber darüber spricht Paulus hier nicht. Ihr guckt nicht Unsere kleine Farm, oder? In der kleinen Gruppe? Nein, tun sie nicht. Heidi wurde da auch noch nie geguckt. Paulus, wir müssen das hier in die richtige Kategorie bringen, wenn Paulus so etwas sagt, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, dann spricht er da nicht über irgendwas, sondern er spricht über den Glauben. Er spricht über die christliche Lehre, sage ich mal. Also er spricht über Gott, über Jesus Christus. Er meint diese Dinge. Was sagt die Bibel über Sünde, über ewiges Leben, über den Menschen? Was sagt die Bibel über dich? Denk darüber nach. Denk nach über die großen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Denk darüber nach. Und das ist etwas ganz anderes, wie wenn wir heutzutage, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir Stress haben, wenn wir diesen inneren Frieden suchen und wir gucken ins Internet und lesen uns dazu irgendwelche Online-Artikel durch, dann heißt es dann eher, mach ein paar Entspannungstechniken und die können auch wirklich helfen. Ich mache auch manchmal Entspannungstechniken. Ich mache das jetzt nicht schlecht, aber Paulus sagt hier, nein, das ist nicht gemeint, sondern denk nach über die großen Fragen des Lebens. Das würden wir sonst nie lesen. Denk nach über die großen Fragen des Lebens. In unserer Gesellschaft erst recht nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Charles Darwin. Ich glaube, ich habe hier noch nie ein Zitat von Charles Darwin gelesen. Und ich will Charles Darwin auch nicht schlecht machen. Also versteht das nicht falsch. Aber Charles Darwin hat mal geschrieben, ein Mensch, der keinen festen Glauben an die Existenz eines persönlichen Gottes oder an ein Leben nach dem Tod mit Belohnung und Strafe hat, kann, soweit ich es sehe, als Lebensregel nur haben, den Impulsen und Instinkten zu folgen, die am stärksten sind oder ihm am besten erscheinen. Das ist erstmal ein Zitat von ihm. Aber manche Leute haben aus diesem Zitat gemacht, okay, ja, wenn ein Mensch, der einfach durch Zufall entstanden ist, einfach seinen Impulsen und Instinkten folgt, dann ist ein Mensch eigentlich nicht mehr wert als ein Regenwurm oder als ein Stein. Haben manche Leute daraus gemacht, aus diesem Zitat. Ich sage das nicht und Charles Darwin hat das vielleicht auch nicht gesagt, aber manche Leute haben daraus diese Folge geschlossen. Ja, natürlich ist der Mensch da nicht viel wert. Wir denken, wir fühlen uns vielleicht wertvoll, aber wir sind es gar nicht. Und andere Leute sind auf die Barrikaden gegangen und sagen, das kannst du doch nicht sagen, dass ein Mensch so wenig wert ist. Aber wenn wir das mal logisch weiterdenken, dass was viele Menschen glauben, dass alles per Zufall entstanden ist, dass es keinen Gott gibt. Wenn wir das mal weiterdenken, dann heißt das ja, also ist es eigentlich alles sinnlos. Irgendwann wird unsere Sonne in einer Supernova explodieren. Alles aus, alles was geschehen ist, alles was wir geschafft haben, alles was wir geliebt haben, alles vorbei. Solche Gedanken, viele denken das nicht weiter. Ist ja auch klar, das ist deprimierend. Aber Paulus sagt hier, darüber denkt nach, über das, was wahrhaftig ist, was gerecht ist. Denkt nach über das, was wir als Christen glauben. Gott hat diese Welt geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Diese Welt ist gefallen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, um uns zu erlösen. Gott baut einen neuen Himmel, eine neue Erde für uns, damit wir darin leben können. Wenn wir das weiterdenken, dann kann das einen Frieden in uns schaffen. Ein Frieden, der stärker ist. Und ich sage es mal so, es gibt einen klugen Frieden und es gibt einen unklugen Frieden. Ein unkluger Frieden ist zu sagen, ich blende das einfach alles aus, was geschieht. Was in dieser Welt geschieht, ich denke einfach nicht dran. Der kluge Friede ist zu sagen, ich denke über das nach, was ich als Christ glaube. Was macht das mit meiner Sorge? Was macht das mit meinem Frieden? Ich komme mal zum zweiten Punkt, zum Danken. Und der zweite Punkt hängt ziemlich stark mit dem Denken zusammen. Es geht hier um, ich sag mal, dankbares Denken oder dankbares Vertrauen. Und Paulus sagt ja in diesem Text, er sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und viele von euch würden sagen, okay, wie ist das jetzt gemeint? Normalerweise bete ich doch für etwas und ich danke, wenn Gott diese Bitte erfüllt hat. Wieso sollte ich vorher danken? Was Paulus hier meint, ist dieses dankbare Vertrauen. Zu sagen, Gott, ich bitte dich um etwas und ich lege es in deine Hände und ich weiß, dass du es gut machen wirst. Ich vertraue dir, mein Leben liegt in deiner Hand und dafür bin ich dir unglaublich dankbar. Ein anderer Vers, der dazu passt, ist dieser hier, Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und das ist ein Vers, der ist vielleicht manchmal schwer anzunehmen, aber ich denke, wenn wir an diesen großen Gott glauben, natürlich geschehen Dinge in unserem Leben, die wollen wir nicht, die will noch nicht mal Gott. Dinge geschehen in unserem Leben, die hasst Gott, die hassen wir. Dinge geschehen, die so nicht gedacht waren, aber Gott ist jemand, der ist aus der Lage, aus diesem Schlechten trotzdem etwas Gutes zu machen. Selbst aus unserem eigenen Versagen, selbst aus menschlicher Sünde, was Gott nicht will. Er nimmt das und baut daraus ein großartiges Kunstwerk. Manchmal geschehen so Dinge in unserem Leben, wo wir denken, das ist doch alles nur schlecht. Oder fangen wir mal so an, wir machen uns manchmal große Sorgen um bestimmte Dinge. Ihr kennt das, um bestimmte Dinge in unserem Leben machen wir uns große Sorgen. Und eine Methode, mit diesen Sorgen umzugehen, ist dann einfach zu denken, ja, was würde denn passieren, wenn diese Sorge eintrifft? Und dann sagt man, ja, dann würde ich so und so weiterleben. Und dann, ja, wenn diese Sorge eintrifft, was würde dann passieren? Ja, dann würde das und das passieren. Das Schlimmste, was den Jüngern passieren konnte, war eigentlich, dass Jesus Christus stirbt. Und genau das ist geschehen. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, da schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, so was Schlechtes, so eine Katastrophe, das kann doch nicht sein. Aber Gott tut genau das. Aus diesem Schlechten, was geschehen ist, macht er das Allerbeste für uns Menschen. Und ich sage nicht, dass das Schlechte, was in eurem Leben geschieht, dass das Allerbeste für euch ist. Nein, Gott will vieles nicht. Und trotzdem ist er in der Lage, daraus etwas Gutes zu machen. Ich habe letztens so einen Satz gehört und ich weiß nicht, ob du ihn annehmen willst. Ich bin mir gerade auch unsicher, ob ich das so annehmen will. Aber der hieß, Gott sagt, wenn eines meiner Kinder mich um etwas bittet, dann werde ich ihm genau das schenken, was er sich gewünscht hätte, wenn er alles weiß, was ich weiß. Das ist ein Satz, der ist und eine, das ist ein Satz, der ist, glaube ich, nicht immer einfach anzunehmen, weil ich glaube, wenn wir diesen Satz annehmen können, dann schafft das in uns Frieden. Dann sage ich ja, es kann passieren, was will. Wenn Gott das, auch das Schlechte in meinem Leben, zum Guten führt, das schafft Frieden in mir. Okay, ich gehe mal über zum nächsten Punkt. Genau, es ging um das Danken und jetzt geht es noch um das Lieben. Und Paulus sagt ja in diesem einen Vers, wahrhaftig, ehrbar, gerecht, was rein und dann was liebenswert ist. Also und da sagt er natürlich, es reicht nicht einfach nur das Richtige zu glauben oder das Richtige zu denken mit dem Kopf, sondern wir müssen auch das Richtige lieben. Und überhaupt diese ganze Frage mit dem Frieden, mit dem inneren Frieden, mit dem inneren Gleichgewicht. Diese Frage ist ja auch nicht neu. Mit dieser Frage haben sich auch schon die griechischen Philosophen herumgeschlagen. Zum Beispiel im Stoismus, die Stoiker, die hatten so einen bestimmten Begriff Ataraxia. Und der hieß so viel wie innere Beherrschtheit oder inneres Gleichgewicht. Dass ich innerlich halt stark und friedvoll bleibe. Und das Interessante ist, in diesem Text steckt ein Wort drin, das ziemlich ähnlich ist und sehr stark damit verwandt ist. Nämlich Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein, Autaxäs. Wie es mir auch geht. Autaxäs, so ähnlich wie Ataraxia. Also er sagt auch, ich habe dieses innere Gleichgewicht gefunden, diese innere Genügsamkeit, das habe ich gefunden. Also sehr ähnlich wie das, was die Stoiker gesagt haben. Die Stoiker haben zum Beispiel gesagt, da geht es genau um dieses das richtige Lieben. Die haben gesagt, du musst einfach das Richtige lieben. Wir lieben die falschen Dinge. Wenn du Besitz liebst, ja, natürlich machst du dir Sorgen. Ob du genug haben wirst, wenn du Millionär bist, machst du dir Sorgen, diese Millionen zu verlieren. Klar, die Dinge, die wir lieben, haben wir nicht im Griff. Unser Wirtschaftssystem. Wenn wir ein schönes Haus haben, machen wir uns vielleicht Sorgen, dass ein Krieg kommt und dieses Haus zerstört wird oder dass irgendwas kaputt geht. Selbst wenn wir Familie haben, sowas Tolles wie Familie, natürlich machen wir uns Sorgen um unsere Kinder. Ist etwas passiert? Machen uns über so viele Dinge Sorgen. Und die Stoiker haben gesagt, wir machen uns einfach über die falschen Dinge Sorgen. Du musst einfach etwas wählen, was du liebst, was du unter Kontrolle hast, was dir niemand wegnehmen kann. Und sie haben gesagt, und das ist deine Tugend, deine Moral, deine Ehrlichkeit, dass du der Mensch bist, der du sein willst. Denn das hast du im Griff, das kannst du kontrollieren. Und wenn du das am meisten liebst, wenn das dein Herz ausfüllt, ja, dann hast du etwas, wo du wirklich diesen Frieden hast, weil das kann dir niemand wegnehmen, das kannst du kontrollieren. So haben sie gedacht. Und dann kam ein Theologe aus dem 3. und 4. Jahrhundert und hat gesagt, völliger Quatsch. Du denkst, du kannst alles kontrollieren, auch dich selbst? Pustekuchen, deine Werte können sich verändern. Deine Widerstandskraft kann verloren gehen. Deine Tugend wird sich verändern. Selbst das hast du nicht unter Kontrolle. Und ihr wisst doch, was ich meine, oder? Also wie oft geraten wir in Situationen, wo wir sagen, nein, wir tun da etwas, was wir eigentlich nicht wollen, was wir nicht unter Kontrolle haben. Zeiten können sich ändern und wir können uns ändern. Und dieser Augustinus, dieser Theologe hat gesagt, nur die Liebe zum Unveränderlichen bringt wahren Frieden. Nur die Liebe zum Unveränderlichen bringt wahren Frieden. Was ist das Unveränderliche? Gott. Gott ist der Unveränderliche. Alles andere kann sich verändern. Nur Gott ist derjenige, der so bleibt, wie er ist. Und spielen wir das mal durch. Wenn Gott das ist, was du am meisten liebst, ja, was geschieht dann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich sag mal, zum Beispiel gewaltsamer Tod. Das ist schlimm, das ist schrecklich, das ist das Blödeste, was uns passieren kann. Aber selbst wenn das passiert, dann bringt dich das dem noch näher, was du am meisten liebst, wenn es Gott ist. Dann bringt es sich der Gegenwart Gottes näher, der Schönheit Gottes, der Nähe Gottes, dem Angesicht Gottes. Das ist das Einzige, was unveränderlich ist. Und ja, wo unsere Liebe wirklich nicht zerstört wird, wo wir nicht enttäuscht werden, wo wir wahren Frieden finden. Augustinus hat noch gesagt, Gott allein ist der Ort des Friedens, der nicht erschüttert werden kann. Und Gott wird sich deiner Liebe nicht entziehen, wenn du dich ihm nicht entziehst. Gott ist das Einzige, was, wenn wir es lieben, wenn wir unser Herz daran hängen, was nicht weggenommen wird. Und jetzt fragen viele von euch vielleicht, ja, Käsewanus, heißt das, ich darf nichts mehr lieben? Heißt das, ich soll nur noch Gott lieben? Heißt das, ich darf nicht mehr meine Freundin lieben oder meine Kinder oder meinen Beruf oder so viele Dinge, die natürlich nicht unter Kontrolle sind. Ich glaube, das meint Paulus hier nicht, aber es bedeutet einfach, wir sollen als Christen Gott über alles lieben. Über alles. Die anderen Dinge weiterlieben, aber Gott über alles. Das bedeutet, wenn ich meine Kinder liebe, dann liebe ich Gott gleichzeitig mit, weil ich sage, und ich werde nicht nur dieses Leben mit meinen Kindern verbringen, sondern die ganze Ewigkeit. Wie schön ist das und wie stark potenziert das meine Liebe zu Gott? Wenn ich den Sonnenschein liebe, weil es gute Gefühle in mir auslöst, viel schöner als diese wolkigen, dunklen Tage hier in Hamburg, dann sage ich, und das Licht, was Gott für mich bereitet, ist noch viel schöner. Ich liebe Gott. Wenn ich etwas Tolles schmecke oder rieche, dann sage ich, und Gott schmeckt noch viel besser. Es ist noch viel schöner. Okay, ich komme zum Geheimnis des Friedens, denn es wäre jetzt natürlich schwierig, wenn ich jetzt zu euch sage, okay, dann geht mal heute Nachmittag, setzt euch mal hin und liebt Gott. Okay, ganz einfach. Setzt euch hin und liebt Gott. Das ist die Lösung. Schwierig. Gott ist für viele Menschen, ein abstrakter Begriff. Deswegen ist Gott nicht abstrakt für uns geblieben, sondern ist für uns lebendig geworden. Und deswegen steht in diesem Text, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus Christus. Jesus Christus ist derjenige, der liebenswert ist. der liebenswürdig ist, den zu leben, den sich anzuschauen, mit diesem Jesus in Kontakt zu sein, das ist das, was mehr und mehr Frieden in uns auslöst. Und das ist der, den wir lieben können, den wir lieben sollen. Darauf kommt es an, nicht nur an Jesus theoretisch zu glauben, nicht nur ein paar Dinge für richtig zu halten, sondern Jesus zu lieben, auch mit dem Herzen. In Jesaja 57, Vers 20 und 21 lesen wir: Die Gottlosen aber sind wie das aufgewühlte Meer, das niemals still sein kann, sondern ständig Schmutz und Schlamm aufwühlt. Für die Gottlosen gibt es keinen Frieden, spricht mein Gott. Da geht es auch wieder um Frieden. Und wenn wir das so lesen, denken wir, okay, das ist wieder so ein alttestamentlicher Text, wo es um Gottes Bestrafung geht. Aber nein, da steckt genau das drin. Ohne Gott sind wir wie dieses Meer, was irgendwie nicht zur Ruhe kommt, was sich Sorgen macht, was diesen Frieden sucht. Und was hat Jesus getan? Jesus, ich sag mal so, ist für uns in diese Gottlosigkeit hineingegangen. Als Jesus am Kreuz hängt, da ruft er voller Verzweiflung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er geht genau in diese Situation rein. Er ist losgelöst von Gott. Er ist fern von Gott. Er ist verlassen von Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich stelle mir diese Situation so vor, dass Jesus gefangen genommen wird im Garten Gethsemane und dann wird er da verhört und geschlagen. Und Jesus hat sich vielleicht gesagt: Ich bewahre mir meinen Frieden. Ich bleibe stark hier. Ich stehe das durch. Und es wird immer schlimmer und er hängt am Kreuz und er spürt diese Verlassenheit, diese Verzweiflung. Er hat seinen ganzen Frieden verloren. Er hat seinen ganzen Frieden verloren. Und das alles, damit wir ewigen Frieden haben können. Die Band darf nach vorne kommen und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das in Gedanken und im Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du uns begegnet bist, dass du uns gezeigt hast, wie der Weg zu Gott ist. Danke, Jesus, für diese Texte in der Bibel. Danke auch für Paulus, der ja dieses Leben geführt hat, das er geführt hat und von dem wir jetzt noch diese Texte haben, wo wir lesen können, wie das möglich ist mit diesem Frieden. Und ich bitte dich, dass wir den Frieden in dir finden. Ich bitte dich darum, dass unsere Liebe zu dir immer größer wird, dass unser Nachdenken über dich immer tiefer wird, dass deine Wahrheiten immer größer werden in unserem Leben, dass wir deine Weltsicht übernehmen. Bitte stärke uns den Glauben und schaffe du diesen Frieden in uns. Amen.